SRF 1. Regional, diagonal.
Verantwortungsbewusst mit Pfadileiter aus der Region Bern, natürlich in der Thurau im Zürcher Wieland, innovativ bei einer privaten Bildungsinvestorin zu Luzern und sparsam auf den Spuren von Otto Stich zu Dornach. Am Mikrofon Roman Portmann. Es war ein tragischer Fall. Vor 2 Jahren ist in einem Pfadilager im Kanton Freiburg ein 13-jähriger Bub abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Gruppe war ohne Leiter auf einer mehrtägigen Wanderung. Ein Gericht hat diese Woche der Lagerleiter wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er habe das Risiko und die Fähigkeiten der Pfader falsch eingeschätzt. Was hier passiert ist, ist zum Glück ein Einzelfall, zeigt aber auf, wie es gehen kann, wenn Leiter ihre Verantwortung zu wenig wahrnehmen. Jetzt, kurz vor der Sommerferien, ist es wieder soweit. In der ganzen Schweiz laufen die Vorbereitungen für die Pfadi-Sommerlager auf Hochtouren. Wie gehen denn jetzt die Pfadileiter mit ihrer Verantwortung um? Wo ist die Grenze zwischen Leichtsinn und Abenteuer? Der Joel Hafner hat nachher gefragt.
Pfadi, das ist Abenteuer. Neues Erleben, draussen sein und an seine Grenzen gehen, das macht den Reiz von einem Lager aus. Als Leiter sei man sich aber bewusst, dass man eine grosse Verantwortung hat, sagt der 24-jährige Johannes Schneider. Er ist der Abteilungsleiter von Pfadi Kutzen im Berner Aaretal.
Fast alle unsere Leiter besuchen I&S-Kurse, sind also Jugend- und Sportlagerleiter für Lagersport Trekking. Und eben der andere Teil ist die Erfahrung, sie haben selber Pfadi gemacht. Und so ein schönes Beispiel ist dann auch, wenn du Leiter bist und dir überlegst, vielleicht, wo dich jemand darauf angesprochen hat, überleg dir mal schnell, wie alt sind deine Leiter gewesen, wo du bist, Pfadi gewesen, wie alt bist du jetzt? Und dann merkst du, oh, ich bin wahrscheinlich dermassen das Vorbild für meine Kinder, wie meine Leiter damals für mich waren. Und das macht dann eigentlich auch die Verantwortung bewusst.
Und zu dieser Verantwortung gehört ja eine saubere Planung der Lager. Die 21-jährige Noemi Kasteler ist Abteilungsleiterin der Pfadi Falkenstein zu Könitz und gibt gerade ein aktuelles Beispiel.
Wenn man eine lange Velofahrt plant oder so, das haben jetzt unsere Pfadi-Stiefeler im Sommer vor, eine 2-tägige, sehr lange und sehr anstrengende Velofahrt, dass man dort halt auch sicherstellt, dass, wenn man merkt, dass eine Grenze erreicht ist, dass man schon im Vornherein sich hat überlegt, wo die Grenzen sind und wenn, dass die Grenzen erreicht sind und so, und wenn sie dann erreicht sind, dass man auch entsprechende Massnahmen schon hat geplant.
Und dass man immer flexibel bleibt. Ein Punkt, der für Johannes Schneider zentral ist.
Das ist sicher einer der wichtigsten Teile. Es ist zwar genau geplant, aber du musst flexibel bleiben. Es kann das Wetter schlechter sein. Du kannst merken, dass die Wanderung doch einfach jetzt, wo du schon Wochen in der Region bist, dass die nicht mehr das ist, was du machen wolltest. Und dann kann man dann ein Alternativprogramm organisieren. Und ich habe schon mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht, die das für die Teilnehmer nachher ein super Erlebnis gegeben hat.
Für das Pfadileiter nicht einfach aus dem Bauch raus entscheiden, lernen sie den Kurs von Jugend und Sport auch Methoden, wie sie Situationen einschätzen können, erzählt Noemi Kasteler.
Wenn man eine Wanderung durchführt, gibt es so eine 3x3-Methode, wo man laufend immer wieder überprüft während der Wanderung. Wie ist das Gelände, wie ist die Gruppe und wie ist das Wetter? Und da hat man sich schon vorher irgendwie Gedanken darüber gemacht, wenn dann die Situation wie eben nicht mehr gut ist und kippt. Und anhand von dem kann man das dann immer wieder so überprüfen.
Die Abteilungsleiter sind sich einig. Es ginge darum, den Kindern das Abenteuer zu ermöglichen. Einfach immer mit einem Plan B im Hinterkopf.
Wenn ein Fluss von einem Tag auf den anderen plötzlich 25 Mal mehr Wasser hat, dann ist das meistens ein Unglück. Im Zürcher Wieland, dort wo die Thur in den Rhein hineinfließt, gibt es aber ein neues Projekt, das zeigt, viel Wasser kann auch gut sein. Seit einem Jahr gibt es dort ein Naturschutzgebiet, wo die Pflanzen und Tiere vom Hochwasser profitieren und die Menschen speziell geschützt sind. Nicole Freudiger ist schauen, wie das beim letzten Hochwasser funktioniert hat.
Man sieht es auf den ersten Blick, es ist viel passiert in der Thurau. Innerhalb von 8 Stunden sind beim Hochwasser statt 40'000 Liter plötzlich 1 Million Liter pro Sekunde Thur ab. Der Robert Wenziger, der als Umweltingenieur für die Renaturierung der Thur zuständig ist, steht auf dem Kiesbett neben der Thur und zeigt aufs Ufer.
Man sieht, dort schauen die Wurzeln führen. Es sind Bäume, die hier ins Wasser gefallen sind. Da kann man sagen, hat die Thur wahrscheinlich etwa 10 Meter weggefressen vom Ufer.
Das tönt nach einem Unglück, ist es aber nicht.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Ufer anschauen, das ist jetzt plötzlich ganz steil, oder? Es ist vertikal. Da kann jetzt der Reissvogel drinnen eine Bruthöhle bauen. Das hätte er vorher nicht können in dem schrägen Ufer.
Und dann flitzt tatsächlich etwas Kleines Blaues vorbei.
Da ist der Eisvogel. Dort. Sehen Sie ihn? Super. Ja.
Das Wasser hat also Material mitgenommen und so den Fluss breiter gemacht. Es ist aber auch über die Ufer und hat Auenwälder überschwemmt. Bis 2 Meter hoch ist das Wasser in den Wäldern gestanden. Und das soll auch so sein.
Die Auenwaldbäume, die brauchen von Zeit zu Zeit eine Überschwemmung. Die gehen da nicht kaputt.
Und auch den Menschen schadet die Überschwemmung nicht, sagt Robert Benziger und zeigt auf eine Karte vom Naturschutzgebiet.
Wir stehen jetzt hier an diesem Bach. Und der Hochwasserschutz, die Dämme, die wir gebaut haben, die sind da 200-300 Meter weiter hinten. Das heisst, wenn jetzt die Natur darüber ausgeht und der Wald überflutet, dann hinten, wenn sie zum Wald auswollt, dann hat es dort einen Hochwasserschutzdamm und dort wird eigentlich das Wasser zurückgehalten.
Und tatsächlich hat es das mal rund um die Tour auch keine Schäden gegeben. Für den Umweltingenieur ist das Hochwasser darum ein Glücksfall.
Jetzt haben wir eigentlich schön können schauen, was das macht mit dem Fluss. Er macht das, was wir uns erhofft haben. Er schafft sich Platz. Wir gehen jetzt das auch alles ausmessen, dass wir ein bisschen Erfahrung gewinnen können.
Eins ist aber jetzt schon klar, die Thurauen haben die erste Prüfung bestanden. Die Kombination von Natur und Hochwasserschutz, die funktioniert.
Eine Kombination von der ganz anderen Art gibt im Moment im Tessin zu reden. Die Kombination von Kirche und Militär. Darf man in einer Kirche eine militärische Zeremonie abhalten? So geschieht es Bellinzona beim Pfarrer Pierangelo Regazzi. In seiner Kirche hat es einen extra Gottesdienst gegeben für die neuen Tessiner Offiziere. Und jetzt steht er im Fadenkreuz von der Kritik, Nicole Della Pietra.
Jesus hat die Gewaltlosigkeit predigt, das hat Luca Buzzi, Mitglied der Exekutive von Bellinzona und selber Kirchengänger von der Collegiata, der Name der neu restaurierten Kirche in der Tessiner Hauptstadt, wollen erinnern. In seinem öffentlichen Brief an Don Pierangelo Regazzi, wo die Armeezeremonie willkommen hat, hat der Politiker und Pazifist wollen klar machen, dass Armee und Frieden widersprüchlich sind. Der Priester hat nicht zögert mit seiner Antwort. Don Pierangelo Regazzi hat betont, er sei ein absoluter Kriegsgegner, aber für ihn sagen die Kirche und seine Collegiata halt das Haus Gottes, wo für alle Menschen offen sei. Der Priester hat auch noch leicht provokativ gefragt, ob man müsste in dem Fall die Könige David und Salomon, wo beide Blut auf den Händen haben, ihre Statuen von der Kirche wegnehmen. Don Pierangelo hat allerdings auch noch wollen klar machen, dass keiner von den neuen 82 Offizieren in der Kirche gesegnet worden ist und keiner hat bei dieser Zeremonie eine Waffe getragen.
Wer Kinder hat, die studieren oder selber studiert, weiss es. Eine Ausbildung kostet Geld. Und wer das gerade nicht hat, braucht ein Stipendium oder zumindest ein Darlehen, meistens vom Staat. Der Kanton Luzern will hier jetzt aber einen Schritt weitergehen und für Ausbildungsdarlehen mit privaten Investoren zusammenarbeiten. Ein Novum in der Schweiz. Private, die in Ausbildungen investieren, wie das funktioniert, weiss die Luzernerin Sabine Ruess. Sie macht nämlich genau das und steckt ihr Geld in Studentinnen und Studenten. Der Beat Vogt hat sie getroffen.
Sabine Ruess, erst knapp über 30, hat sich schon gleich um ihr Geld davon gekümmert. Nachdem sie in St. Gallen das Studium in internationalen Beziehungen abgeschlossen hat, ist sie bei einer Unternehmensberatung eingestiegen und dann
ist relativ schnell mal mein Bankvertreter gekommen und hat gesagt, ja, ich würde ja jetzt richtig verdienen und er würde mich gerne beraten.
Sabine Ruess hat aber ihren eigenen Weg eingeschlagen und sich entschlossen, ihr Geld in Bildung anzulegen. Das macht sie über den gemeinnützigen Verein studienaktien.org. Der bringt Leute, die eine Ausbildung machen wollen, mit Investoren zusammen. Sabine Ruess bekommt Dossiers und kann dann auswählen, wem sie ein Darlehen geben will.
Da gibt es ganz verschiedene Spielarten. Also ich habe jetzt einen Betriebswirtschafter und ich kann ungefähr abschätzen, was die Person wird können verdienen. Und da lege ich den Fokus dann eher auf Coaching und vielleicht auch eher auf eine finanzielle Rendite. Und dann auf der anderen Seite hat man, sagen wir mal, so ein bisschen mehr risikoreiche Kandidatinnen und Kandidaten.
Wie zum Beispiel eine angehende Künstlerin, die dank der Sabine Ruess hat können im Ausland studieren und ihr Darlehen dann auch zum Teil auf alternative Art zurückerstattet hat.
Darum hängen auch von dieser Person sehr viele Bilder in unserer Wohnung.
Der persönliche Kontakt zu den Studierenden, die sie unterstützt, und das Gefühl, etwas direkt können zu bewirken, das ist es, was Sabine Ruess motiviert. In der Politik aber ist diese Art Ausbildungsförderung umstritten. Jetzt, wo der Kanton Luzern das offiziell fördern will, kritisieren vor allem die Linken, es sei nicht gut, wenn schon die Bildung der Wirtschaftlichkeit unterworfen sei. Sabine Ruess hat dafür durchaus Verständnis.
Grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn wir keine Ökonomisierung von der Bildung hätten, also wenn wir so etwas wie ein Grundeinkommen hätten. Aber solange wir das nicht haben, denke ich, ist das die beste Möglichkeit, dass man ein Bildungsprojekt angehen kann, auch wenn man jetzt finanziell nicht so gut ausgestattet ist. Und es ist halt leider heute noch so, dass viele durch die ganzen sozialen Netzwerke durchfallen.
Und darum sieht sie ihren Einsatz als sinnvolle Ergänzung. Und sie macht weiter, obwohl die Bildungsinvestorin jetzt auch selber wieder Studentin ist. In einem Bereich allerdings, wo die Wirtschaftlichkeit sowieso im Vordergrund steht, nämlich Management.
Wenn das Geld fehlt, dann hilft manchmal auch sparen. Ein Meister in diesem Fach war der Bundesrat Otto Stich aus dem solothurnischen Dornach.
Du musst sparen, Vater, und wenn deine Kinder etwas von dir häuschen, geben auf den Grind. Aber wenn du mir jetzt weniger Sackgeld gibst, stelle ich fest, dass du ein Rabenvater bist und dass mir die ganze Alpenwelt nicht mehr gefällt. Du musst sparen, Vater, Vater, gib mir Geld.
Letzten Herbst ist der Otto Stich gestorben und schnell hat sich seine Heimatgemeinde Gedanken gemacht, wie sie ihn ehren soll. Aber darf man überhaupt Geld ausgeben für einen Mann, der immer vom Sparen geredet hat? Alex Moser.
Eins ist das Dornach unbestritten. Der Otto Stich muss geehrt werden. Ein eigener Platz mitten im Dorf, das gönnen dem verstorbenen Bundesrat alle.
Der hat das verdient. Er war ein ganz flotter Mann und überall bekannt und lieb und nett. Und, ja.
Man muss ja nicht ein Riesending machen, aber es gibt ja überall irgendwie Strössli, wo nach jemandem benannt ist. Wieso soll nicht ein Plätzchen im Dorf benannt sein nach dem Bundesrat?
Ich mehr als recht, dass man auch das irgendwie sieht, dass der Mann von hier war.
Man ist sich also einig, aber wie man den grossen Mann lehren soll, das war dann ziemlich eine verzwickte Sache. 100'000 Franken hat man zuerst ausgeben für einen neuen Platz. Das ist zu viel, hat man bei der Gemeindeversammlung letzten Winter gefunden. Vor allem auch, weil der Otto Stich ja selber als Finanzminister ein grosser Sparer war. Es hat darum auch den Vorschlag gegeben, dass man für ein paar tausend Franken einfach ein paar Randsteine setzt, dort wo eigentlich der teure Platz hergekommen wäre. Keine gute Idee hat das der Dornacher Gemeindepräsident Christian Schlatter gefunden.
Kann man natürlich mit ein paar Randsteinen nicht gerecht werden, dieser Persönlichkeit.
Also hat sich die Gemeinde diese Woche auf einen Kompromiss geeinigt. Nicht nur ein paar tausend Fränkli, aber auch nicht gerade 100'000, sondern ein Otto-Stichplatz für 85'000 Franken. Darauf ein Kubus mit Ecken und Kanten. Drumherum ein paar Quadersteine und ein Krisebaum, etwas, das dem Hobbygärtner auch gefallen hätte. Aber eigentlich weiss der Christian Schlatter, der neben dem Otto Stich aufgewachsen ist, dass der kaum so einen Platz hätte wollen.
Ich könnte mir vorstellen, dass er gewisse Bedenken hat. Aber ich denke mir, die Lösung, die man hat, hat ja durchaus auch noch andere Aspekte. Und zwar, dass man hier wirklich auch einen Platz schaffen, den man ein bisschen brauchen kann, den man sich begegnen kann, wo man hoffentlich auch ein paar Leute wieder im Dorfbild anziehen können.
Und das wäre dem geselligen Altbundesrat sicher recht gewesen. Ein Platz, nämlich nicht nur für ihn, den Sparminister, sondern für alle.
Ja, wir können uns das vielleicht so zurechtlegen und damit das Gewissen, das wir müssten ihm gegenüber jetzt rechtfertigen, dass wir hier jetzt noch Geld in die Hand nehmen für ihn, auch ein wenig noch relativieren.
Ein Platz für alle im Regionaldiagonal. Uns gibt es neu auch unter der Woche, am 4:30 auf SRF 1 und am 4:45 auf SRF 4 News. Die heutige Sendung gemacht hat der Christoph Brander. Mein Name ist Roman Portmann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.